Hi und herzlich willkommen bei unserem Podcast Du Hund, ich Mensch. Mein Name ist Dirk Pfeiffer. Ich unterhalte mich mit dem professionellen Hundetrainer Kai Kramer über die außergewöhnliche Beziehung zwischen Mensch und Hund, positive Erziehung, Problemfälle und Hobbys. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo, liebe Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Folge von Du Hund, ich Mensch. In der heutigen Folge geht es um das Dominanzverhalten. Hallo Kai.
Hallo Dirk, wie sieht's aus?
Ja, alles gut. Urlaub gut überstanden, Hund lebt noch.
Und ja. Wichtigste.
Nee, war ganz gut. Hinfahrt war hart, 18 Stunden, aber hat er echt gut gemacht. Also
ja das ist so, gut. So kennen wir den Loki, ne? Dass er ein sehr entspannter Hund eigentlich ist.
Den hast du nicht gemerkt. Also klar, ne, wenn wir mal so nach 3, 3,5 Stunden haben wir mal angehalten, sind mit denen rausgegangen, ein bisschen spazieren, dass er sein Geschäft erledigen konnte. Und also war echt wirklich, also obwohl wir so lange im Stau standen, war es wirklich cool.
Ja. Hast du da eigentlich ein Signal für gemacht, für dass er sich erleichtern kann?
Nee. So. Da brauche ich nicht. Das macht der. Okay. Das ist raus. Also momentan ist ja mit dem Pinkeln extrem schlimm. Also das ist Pubertäti, ne? Die Pubertäti und
alles muss markiert werden.
Wirklich. Also das ist also alle 2 Minuten, ne, wenn überhaupt, oder jede zweite Blume, würde ich schon fast behaupten, wird da markiert, ne? Und was er sich angewöhnt hat, das ist wie so ein Tick. Ganz komisch, wenn er ein großes Geschäft machen muss, also der geht quasi auf eine Blume, der muss hoch sein, also es muss ein Blümchen, so ein Stückchen Gras, hebt sein Bein, signalisiert quasi, ich pinkel jetzt, und dann dreht er sich rum und kackt drauf.
Ja.
Das habe ich auch noch bei keinem Hund gesehen, so einen Move, den der da macht, ne? Also der hält da einen Zirkus ab, aber hey.
Ja, das Odin, der macht manchmal sowas auch, der versucht das auch irgendwo oben drauf. In die Hecke oder so, hängt er seinen Arsch in die Hecke.
So eine schöne Kirsche oben auf der Sahnetorte. Ja. So sieht das manchmal aus, weiß ich mir. Mein Gott, Loki. Aber gut.
Ja, genau. Ich habe meinen Hunden das gerade für solche Situationen, wenn man unterwegs ist, damit die dann nicht noch ewig rummachen, ne? So, denen das beigebracht, dass wenn ich ihnen sage, so jetzt ist ein guter Zeitpunkt, dass sie das dann einfach wissen halt, ne? Und dann legen sie halt sofort los.
Ist das mit dem Markierenden weniger geworden jetzt im Alter bei deinen Schiebers?
Naja, also bei Fumiko auf jeden Fall, aber die ist ja auch eine Hündin, die hat das nur eine kurze Zeit gemacht, irgendwie, das gibt so eine Phase, da hat sie auch dann das Bein gehoben richtig und so, ne? Und dann dachte so, okay.
Das macht man doch so nicht.
eine Bekannte von mir, Gabi Abels, die sagt immer, das sind Rüdinnen. Mhm. Ne? Also wenn ich früher mit ihr auf die Hundewiese in Hamburg gegangen bin,
ja.
Die sind immer erstmal alle Hunde kurz begrüßen und dann alle Ecken einmal abgehen und einmal in jede Ecke pinkeln.
Echt?
Ja, krass. Ja, das ist jetzt mittlerweile aber eigentlich komplett oder fast komplett weg. Ne? Das ist eigentlich kaum noch Markierverhalten. Aber Mifune ist da immer noch ziemlich, also es ist weniger geworden, aber ja, einer seiner Spitznamen ist der Pinkelprinz. Ne?
Hat er den Chip drin?
Ja.
Mifune.
Ja, der hat den.
Und trotzdem ist es noch so?
Ja, dazu muss man vielleicht auch sagen, ich habe ihn ja relativ spät den Chip verpasst, weil er ja so ein bisschen schissig ist und hier Testosteron macht ja risikobereiter. Und da hatte ich ein bisschen Schiss, dass er dann halt noch ängstlicher wird, wenn er den kriegt. Und deswegen ist auch das mit dem Chip schon eine gute Sache. Du kannst es ja ausprobieren. Den gibt's in verschiedenen Dosen, die dann verschieden lange halten, ne? Also dass der dann eben vielleicht nur ein halbes Jahr wirkt, ne? Und dann kannst du es einmal ausprobieren und feststellen, okay, der wird jetzt ängstlicher, dann lässt es halt wieder ausschleichen und dann ist gut halt, ne? Dann musst du halt dann irgendwie das anders hinbekommen. War aber nicht der Fall. Ne? Er ist nicht ängstlicher geworden. Aber da war er ja auch schon 4, als er den ersten Chip gekriegt hat. Und das heißt, er war, oder sogar noch älter, ich glaube sogar 5 oder 6. Aber dann war ja auch schon einiges an Verhalten fixiert sozusagen. Mm. Also das sind ja eben so neuronale Strukturen, yeah, die sich dann bilden. Und das heißt, da bleibt er dann auch bei sozusagen. Ne? Das ist dann,
okay,
ja, ja. Es ist weniger geworden, aber es ist jetzt weit weg davon, dass es weg ist. Ne? Das ist auch, wenn, ist auch vielleicht ein kleiner Tipp, den man machen kann, wenn man Hundebegegnungen hat, ne?
Ja.
Dann man merkt manchmal, dass wenn man an den anderen Hunden vorbeigeht, dass der eigene Hund dann irgendwie nervös immer noch ist. Ne? Der, dass er dann nicht gut an der Leine läuft, auch obwohl der andere Hund schon weg ist. Mhm. Das hilft manchmal, den Hund dann einfach, also gerade wenn es Rüden sind, dann einmal kurz einmal schnüffeln und markieren zu lassen, weil das dann halt schon so eine Art Bedürfnis ist, ne? Dass sie wissen wollen, wer war denn das da jetzt gerade? Ja, ja. Und außerdem muss ich dem nochmal hier was hinterlassen. So, ne? So. Okay. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. Dann sage ich denen immer so, mach mal. Und dann,
ja,
dann schnüffelt er ein bisschen was, die Hinterlassenschaft von dem anderen Hund oder die Spur von dem anderen Hund, wo der lang gelaufen ist und so. Und markiert dann da einmal hin und dann läuft er auch wieder angemessen an der Leine.
Okay. Okay. Oh, cool. Ja gut, also Loki jetzt gerade im Urlaub, da war ja auf den in Kroatien in diesem Hundestrand, da waren ja massig Hunde. Mhm. Und da muss ich jetzt auch erstmal jemanden grüßen, das ist die Nadine und der Chris. Ja, auch mit dem Loki, die haben auch einen Labrador-Mix, der auch Loki heißt, war eine super Begegnung, hat uns super viel Freude bereitet, super gute Hundehalter, finde ich.
Ja.
Haben den Hund sehr gut trainiert, jetzt schon ist, glaube ich, auch im gleichen Alter fast wie der Loki, ich glaube 8 Monate war der alt gewesen.
Ja.
Und Megahund, wirklich. Also hier nochmal Grüße gehen raus, Chris. War wirklich cool, ja. War wirklich schön, ja.
Ja, ja, sehr schön. Na gut.
Dominanzverhalten.
Ich würde sagen, wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten, machen wir mal los. Genau, also Dominanz, ne, das Thema, finde ich, ist ein kontroverses Thema, muss man so sagen. Oder wie eine alte Werbeslogan, den du vielleicht auch noch kennst, ne? Ein Thema voller Missverständnisse. ja, bei der Recherche war ich erstaunt, dass es viel älter ist, als ich dachte. Was ich wusste, ist, dass das halt so um 1922, dass da es jemanden gab, der dazu was zum Thema gesagt hat. Ne?
Hm.
Aber es ist sogar noch viel älter. 1802 gab es die ersten Untersuchungen dazu, zu Dominanzverhalten.
Okay.
Und ja, aber das Spannende daran ist ja irgendwie, da könnte man eine Scherzfrage sozusagen draus machen. Was haben Hummeln, Hennen und Hunde gemeinsam? Nämlich gar nichts. Also warum zum Teufel kommt man auf die Idee, dass wenn man bei Hummeln Dominanzverhalten sieht und bei Hennen Dominanzverhalten sieht, dass Hunde dann natürlich auch welches haben?
Mm.
Aber das eben, also 1802 gab es Untersuchungen dazu von Pierre Huber, aber ist ja egal, dazu, dass Hummeln so ein Dominanzverhalten zeigen halt. Ne?
Hummeln.
So, Hummeln, genau, Hummeln.
Geil.
Genau. Und 1922 halt gab es Untersuchungen zu Hennen, dass die eben Dominanzverhalten haben. Das war ja auch dieser Begriff Hackordnung. Ne?
Yeah.
So, ja, aber eben Hennen sind eben auch keine Hunde, das sind halt... Sind also ja wenig vergleichbare Tiere. Geht ja damit los. Haben wir das, ich glaube, das letzte Mal hatten wir ja schon darüber gesprochen, so was Menschen und Hunde gemeinsam haben und so, ne? Aber hier geht ja schon los. Das ist der erste Unterschied ist ja, dass sie nicht mal beides Säugetiere sind, ne? So, dass,
richtig.
Also, dass da vielleicht viel mehr Sachen sind, die auch unterschiedlich sind. Naja. Dann hat man irgendwann eben tatsächlich eben aus der Annahme heraus, dass wahrscheinlich Hunde und Wölfe genauso sind, sich Wölfe angeschaut, aber eben nicht in freier Wildbahn, weil das damals auch noch schwierig war irgendwie. Mm. Und also auch so die Etymologie, also die Verhaltensforschung steckte auch noch ganz stark in den Kinderschuhen. Hat man dann Wölfe gefangen und in Käfige gesperrt. Das hat mehrere Problematiken. Das geht damit los, dass diese Wölfe, die haben nicht ein Rudel gefangen, sondern einzelne Wölfe. Das heißt, das war ein wild gewordener Haufen an, oder wilder, bunter Haufen an Wölfen. Die hatten sich vorher nie gesehen. Und das Weitere ist ja hier Reaktion. Was mache ich, wenn ich einen Konflikt habe als Hund oder als Mensch auch, ne? du hast ja die Chance, zum Beispiel das auszufechten oder so, aber du kannst ja auch gehen.
Richtig, du kannst flüchten, ja, genau.
Du kannst einfach sagen, ja, weißt du was, dann mach halt, ich geh. Ja. Ne, so. Aber das kannst du ja gerade in dieser Gefangenschaftssituation, kannst du das ja nicht, fällt ja schon weg. Das ist auch übrigens häufig ein Punkt für Leinenaggression, da hast du das Gleiche. Ne? Du hast den Hund an der Leine.
Der kann nicht weg.
Und der kann, dem fehlt eine, genau. eine Reaktion fehlt ihm, er kann nicht weg. Ne? So. Und auch deswegen, also wegen dieser Situation, sind eben diese Vergleiche da, also dass man da gesehen hat, okay, da gibt's so eine Art Rangordnung, so eine Hackordnung, der Kräftigste setzt sich durch und so, ist einfach nicht auf die Wildnis und auch nicht auf die Situation zu Hause, nicht übertragbar halt einfach, ne, weil das so ein künstliches Ding ist und so. Und, aber man hat da lange mit gearbeitet, ja, muss mich vielleicht zwischendurch aufhalten, wenn ich zu sehr abschweife.
Nein, aber, alles gut, alles
aber
gut.
Aber der Punkt ist nämlich der, dass er glaubt, also das denke ich, dass das viel da auch mit zu tun hat. Das muss man sich klar machen. Wenn ich etwas beobachte, betrachte ich das ja immer durch so eine Brille, ne? Und zwar die Brille meiner Erfahrung. Ja. Ne? So was ich, wie ich die Welt sehe, ne? So interpretiere ich das halt immer. Und da eben auch gerade, also das wird ja ein bisschen weniger, aber gerade so eben so um 1900 bis 1950 waren wir ja eine reine Dominanzgesellschaft. Das ist sind wir zum großen Teil immer noch, ne, dass sowas in unserem Alltag einfach immer wieder, ich meine, guck dir die Schule an, yeah. ne, vorne Lehrer sagt, wie es ist, ne, und du als Kind hast das hinzunehmen, was der Lehrer genau. sagt, ne, so. Und diese Erfahrung spiegelt sich meiner Erachtens da auch wieder, ne, also die Brille, die du das betrachtest. Da habe ich vielleicht ein Beispiel, wie man das an Hunden gut illustrieren kann, ist, wo haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, das Pinkeln halt, ne? Ja. Überall hin pinkeln und so. Und wenn du mehrere Hunde hast, dann gibt es so Interpretationen darüber, was das bedeutet, wer zuerst und wer zuletzt pinkelt halt. Ne?
Okay.
Das habe ich schon zum Beispiel, habe ich das jetzt schon von einigen, das ist eher so sein, was ich am häufigsten höre, ist, der zuletzt pinkelt über die Markierung des anderen drüber und ist damit dominant halt, ne? Sagt so, ich pinkel da jetzt drüber.
Ja.
Ne? So. Aber zum Beispiel andere, wie auch zum Beispiel Bloch, sagen, das haben das genau umgekehrt gesehen. Die haben gesagt, derjenige, der zuerst pinkelt, der sagt, guck mal, hier ist eine gute Stelle, um eine Markierung zu machen. Lasst uns da mal alle hinpinkeln.
So. Setz mal einen drauf,
genau. Ja, okay. Sprich, du kannst es einfach nicht wissen. Du kannst nicht in den Schädel des Hundes schauen und sagen, aha.
So ist es. Ne? Hier hat Bruno hingemacht, den zeige ich es jetzt. Ne? Ja, oder genau. Hey, hier hat der Bruno hingemacht, ne? Ich sollte mal hier drüber pinkeln, der findet das richtig klasse. Ja, das sind ja genau. halt diese Unterschiede, ja.
Ja, genau, also sprich, das ist immer eine Interpretation, was da stattfindet. Genau. Ne? So. Ja, ich überlege jetzt gerade, ob wir da erstmal weiterzugehen, was Dominanz nicht ist, oder ob wir dahin gehen, was Dominanz ist. Gehen wir erstmal dahin, was es nicht ist. Also, diese ganzen Untersuchungen und so, die gekommen sind, die sind alle stark veraltet, ne? Das gab da auch nochmal, ich habe da, glaube ich, auch irgendwo noch so ein Buch von liegen, wo man das angeblich genetisch fixiert ist, welche Position im Rudel der Hund einnimmt und so. Aber ist alles Quatsch. Das, was man heute so, sagen wir mal, Common Sense ist, also was so unter Fachmenschen so als Dominanz gilt, ist eher etwas Situatives und Dyadisches. Das heißt also, immer nur in dieser Situation gibt es eine Dominanzverhältnis. Hund A möchte etwas und Hund B auch. Und dann guckt man, wer von beiden sich durchsetzt. Und es ist dyadisch, weil es von beiden ausgeht. Also der eine möchte ein dominantes Verhalten zeigen und der andere muss es zulassen. Er muss sagen, ja, okay, hier ist es.
Okay.
Ja. Also ich stelle mir das so ein bisschen immer so vor wie Pokerspielen, weißt du?
Ja.
Die Hunde können ja eben nicht sagen, wie wichtig ihnen das ist, was da ist. Das heißt, ein Hund hat da gibt es eine Ressource und der eine hat es und der andere möchte es haben, ne? Und dann sagt der eine, vielleicht zieht die Lefze hoch und sagt, nee, da gehst du nicht bei, halt, ne? Macht der andere, vielleicht bleibt ein bisschen sag schon, bleibt ein bisschen stur das, und ja. Ne, kommt vielleicht noch mal ein bisschen näher, sagt, oh, ich will das aber auch haben, ne, so.
Ja.
Und also wie beim Poker, wo du dann jede einmal, also dieser, du gehst dann ja mal durch, sagst so, ja, hier, ich erhöhe, ne, so, gehst du einmal ruhig und dann sagst du, ja, ich erhöhe, aber noch mal, ne, so. Und so ist das bei den Hunden auch, sie erhöhen den Einsatz, sie sagen also, ich bin dafür bereit, noch mehr in die Waagschale zu legen. Mhm. Ne? Ich bin bereit, auch zum Beispiel eine Scheinattacke zu machen. Das, auch so, das ist dann einer der letzten Eskalations Schritte. Ist halt, dass sie so tun, als wenn sie angreifen und dann es passiert aber noch nichts. Ne? Und dahinter ist natürlich dieses, dass wenn die Hunde verstehen ja nicht, dass es einen Tierarzt gibt oder so, auch wenn sie da schon öfter waren, aber die verstehen ja das Konzept nicht. Ne? So, ja, der gibt mir dann irgendwie eine Spritze.
Ja.
Merkt man da schon, dass die Hunde da nie Bock drauf haben, ja, ne, zum Arzt zu gehen. Das heißt also, eine Verletzung kann für die ja sehr gefährlich sein. Ne? Also auch für das ganze Rudel, das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Das ist nämlich auch, wo man sagt, dieses Dominanzding, also dieses Ursprüngliche, dieses von Alpha zu Omega und so, scheitert einen schon daran, dass ein Rudel kein Interesse daran hat, ständig verletzte Tiere zu haben. Ne? Also wenn du jetzt sagst, der Stärkste setzt sich durch, ne? Und der beißt dann halt die anderen alle weg, ja, dann sind die alle kaputt und fallen für die Jagd aus. Und dann, was machen wir dann? Dann verhungert auch der starke Wolf, ne? Schade.
Hohen Krankheitsstand im Unternehmen.
Ja, genau so.
Ja. Ist das altersbedingt, Kai?
Was meinst du?
Das Dominanzverhalten von den Hunden. Jetzt, also wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich habe jetzt einen kleinen Welpi, jetzt was weiß ich, der ist 5, 6, 7 Monate alt und das ist jetzt ein Hund, der ist 1,5 Jahre alt. Ist das da auch jetzt dass der eine sagt, pass mal auf, ich bin jetzt hier 1,5, ich bin schon ein bisschen älter, ich habe ein bisschen mehr Erfahrung, ich bin ein bisschen dominanter als du, oder gibt es dann auch Hunde, die sagen, mir ist das scheißegal, ich bin 6 Monate alt, ich habe genauso eine große Klappe wie du?
Ja, sowohl beides, ne? Also das spielt beides so rein. Das kann natürlich sein, wenn du jetzt einen jungen Hund hast, der fängt natürlich an, auch sich auszuprobieren. Also der auch vielleicht häufiger mal was in Frage stellt, also wenn es jetzt nicht ein Welpe ist noch so, ja, ich mache alles, was du sagst. Aber ab einem gewissen Punkt fangen sie an, sich auszuprobieren. Ne? Wo sie dann einfach mal gucken, muss ich das eigentlich, wenn man mir das sagt? Ne? Ja. So. Und das gilt eben auch für andere Hunde, wo dann sagen, vielleicht behalte ich den Ball diesmal. Ne? So. Ne? So. Einfach um sich auszuprobieren, was ja auch wichtig ist, dass der Hund quasi seine eigenen Grenzen richtig kennenlernt. Ja. Halt, ne? Und da kann das schon eben einfach mal sein, dass er eher mal was in Frage stellt, als jetzt ein anderer Hund. Ne?
Okay.
Und wir kennen das alle, im Alter wird man vielleicht auch mal ein bisschen stur, ne, wo man dann auch vielleicht mal eher sagt, so, oh nee. Und natürlich, es kann natürlich auch sein, dass die Erfahrung des Hundes, die kann natürlich dahin gehen, dass er für sich lernt, ist es für mich, hat das immer besser funktioniert, eher auf was zu verzichten und sagt, ach komm, halt den Scheiß, ist mir jetzt scheißegal. Ja. Ne? Oder er sagt, er hat einfach Strategien gelernt, wie er besser an sowas rankommt. Ne? So, dass er einfach sagt, okay, ich habe gelernt, wenn ich das und das mache, dann kann ich das trotzdem kriegen halt. Ne? Weißt du, zum Beispiel meine Hündin Fumiko, die hat rausgefunden irgendwann, dass wenn sie diesen typischen Schieberschrei, diesen sehr lauten, sehr hellen Schrei, dass das oft andere Hunde in die Flucht schlägt.
Ja.
Die schreit die an. Das hat die schon, also jetzt hat sie schon länger nicht mehr gemacht, aber früher auf der Hundewiese hat die einfach angeschrien und ich habe einmal, weiß ich noch, da hat sie den auch nur aus Frust angeschrien. Da hatte jemand einen Ball mit auf die Hundewiese gebracht, was ich nicht verstehe, warum man Bälle mit auf eine Hundewiese bringt. Aber egal. Und dann musste ich ihr den ja wieder wegnehmen, weil das ja nun mal nicht ihr Ball ist, ne? Und ich den nicht einfach mit nach Hause nehmen kann. Und dann war sie gefrustet, hat sich umgedreht und einen Pitbull angeschrien hat, ne? Und der Pitbull, oh Gott! Und die Halterin, die Halterin von dem Pitbull kam an und sagte so, oh Gott, das tut mir echt leid, ne? Und ich sagte, nee, alles gut, ihr Hund hat nichts falsch gemacht. Meine Hündin ist nur gefrustet. So. Aber die hat gelernt, dass diese Strategie für sie funktioniert und kann sich dann in bestimmten Situationen damit einfach durchsetzen. Halt, ne? So. Mifune hat anfangs auch so Sachen so experimentiert, sage ich jetzt mal. Also hat irgendwie früh gelernt, dass er Fumi nicht einfach Sachen wegnehmen kann. Mhm. Ne? Also dass sie da pissig wird. Ne? Mhm. Damals jedenfalls, also es hat sich mittlerweile auch verändert, mittlerweile ist Fumi auch eher mal so, ja, hier, nimm, ist mir egal, ne, so, aber damals war sie noch sehr so und hat dann aber angefangen, sie zum Beispiel auszutricksen, sie hatte einen Stock, ne? So, hier mein Stock und ich finde den geil und ich beschütze den, finde ich cool. Mhm. Und dann hat er sich einen eigenen Stock genommen, hat den voll gefeiert und Fumi, was? Dann nehme ich mir den jetzt. Und dann hat er sich den anderen geschnappt.
Ja, klar. Ja, kennt man. Ja,
richtig verarscht.
Aber hier rüber, hier ist super.
Ist ihm mehrfach drauf reingefallen, ne? Also ja, irgendwann war es auch gut, aber da hat er als junger Hund einfach ausprobiert, wie er es schaffen kann, ne? Ja. Und Fumi ist jetzt ja eben, wie gesagt, die ist jetzt 11, ne? Die ist jetzt auch nicht mehr die jüngste. Und die hat immer mehr so ein Einstellung, ach komm, ist mir jetzt auch egal, ne? So, ja, hier, nimm halt, ne? So. Das ist selten noch, dass sie sagt, nee, jetzt reicht's aber. Und eher in so Situationen, wo Verhalten anderer Hunde sie nervt, wo sie dann sagt, jetzt hier, krieg dich mal ein, bleib mal ruhig hier. Das ist, dass sie da eher mal genervt ist, ne? So gerade die Hündin halt, die von meiner Schwiegermutter, das ist so ein sehr junger Jack Russell, da ist sie immer sauer, dass der rumrennt, wie blöd, ne? Mhm. So, krieg die mal ein, bleib stehen! Ne, so, also sprich, also wenn man von Dominanz spricht, dann muss man sich klar machen, das geht, ist nichts, dass du einen dominanten Hund hast, ne, so, das ist es einfach nicht. Du hast keinen dominanten Hund, sondern du hast einen Hund, der häufiger mal dominantes Verhalten zeigt, so. Mhm. Und auch da ist es sozusagen so, dass er zwar sozusagen das ankündigen kann, sage ich jetzt mal, ich habe jetzt Anspruch darauf, aber er darauf angewiesen ist, dass sein Gegenüber, der andere Hund, auch sagt, ja, das ist jetzt aber, finde ich aber nicht, das ist auch meins sozusagen. Also sprich, der andere muss das hinnehmen.
Ja.
Diese ganzen Ideen, was sozusagen hinter Dominanz steckt, also dass es einen Chef gibt und so, ne? Das ist zum Beispiel aus, jetzt weiß man aus so Beobachtung auch von wilden Hunden oder Hundartigen auch nicht zu halten. So, zum Beispiel dieses, die Leute ja echt sagen, sie müssen als erstes durch die Tür gehen, der Hund muss hinter ihnen rausgehen, halt, ne? Und du denkst so, sicherlich. Und da hatte auch hier wieder von Günter Bloch gibt's da so Aufnahmen von so Wolfsrudeln, wo ja relativ leicht zu erkennen ist, das ist, da gibt es halt das Elternpaar halt, ne? So, okay. Das sind die, die so ein bisschen sagen, wo es lang geht. Und wo die aber zum Beispiel trotzdem hinten laufen, halt, ne? So, die wissen einfach, Hund XY oder Wolf XY, der ist einfach viel besser darin, eine Spur zu verfolgen als ich. Warum soll ich vorne laufen? Ne? Mhm. So, geh du mal vor. So. Und wie gesagt, nochmal in diesen Beobachtungen von wilden Hunden kann man auch sehen, dass es nie 100% ein Hund sagt, wo es lang geht, sondern dass das, ich glaube, bei 25% lag es so irgendwie bei denen, die man so als die beiden Leittiere ausgemacht hat, also auch zwei Tiere, die dann in 25% der Fällen gesagt haben, wo es lang geht. Das ist ja relativ wenig. Die anderen haben noch seltener gesagt, wo es lang geht, so, ja. Ne? Aber deswegen, so funktioniert es einfach nicht, dieses von oben nach unten halt, ne? Muss man sich einfach klar machen. Und das ist von jeder Situation unterschiedlich ist. Und ich finde, solche Konzepte, die eben, ich will nicht sagen schwach sind, aber die so ein bisschen auf irgendwelchen Vorurteilen, sage ich jetzt mal, beruhen halt, ne? Also die nicht fundiert sind, erkennt man manchmal daran, dass sie nie scheitern und immer nur gewinnen. Also sprich, wenn es funktioniert, war es das System. Ne? Dann sagt du, siehst du, weil das muss man ja sagen, wenn du dieses Dominanzding durchziehst, bei manchen Hunden funktioniert's. Das funktioniert aus anderen Gründen. Das funktioniert, weil der Hund immer sich auf dein Verhalten einstellt. Ja. Und manchmal verstellt er sich halt so auf dein Verhalten ein, wie du es dir vorgestellt hast.
Ja.
Ne? So, da hast du dann so ein bisschen Glück, in Anführungsstrichen. Mhm. Oder nicht nur, da hast du Glück gehabt, dass der Hund dein komisches Getue, ne, das du da machst, sagt, okay, ich will hier jetzt keinen Stress und dann mache ich das halt so. Ne? Mein Mensch macht ständig Stress, weil er als erstes durch die Tür will. So, das ist mir den Kampf jetzt nicht wert. Halt als zweiter durch die Tür. So, das hat dann aber nichts mit Dominanz zu tun, also nicht mit diesem Dominanzkonzept, ne, dass solche Leute wie Cesar Millan oder so hier propagieren, sondern damit, dass der Hund jetzt für sich beschlossen hat, er gibt sich den Stress einfach nicht.
Ne? Okay.
Und dann sagen sie, ja, siehst du, funktioniert, der macht das, was du willst, weil du Dominanz zeigst, ne? Wenn es aber nicht funktioniert und der Hund immer wieder dann nicht das macht, was du willst, ne? So, obwohl du ständig als Erster durch die Tür gehst, beispielsweise frisst er Essen vom Tisch oder so, ne? So, das ist dann ja auch immer so eine seltsame, das hatte ich jetzt vor kurzem noch wieder von jemandem gehört, der war auch, glaube ich, leinenaggressiv, der Hund. Ja. Und der hat dann ihm Trainer gesagt, unter anderem, der Hund darf jetzt nicht mehr aufs Sofa. Und er gesagt, hä? Warum soll das helfen? Also um Dominanz zu zeigen, ne? So, ja. Du bist Chef, der Hund darf nur aufs Sofa, wenn du das sagst, ne? So. Ja, aber davon wird die Leinenaggression kein Stück besser.
Das kann ich gerade ja sagen, das sind ja.
Ja, genau, das ist, ja. Aber in dieser Dominanzlogik ist es ja so, du zeigst, du bist Chef und dann wird der Hund dann tun, was du machst, so.
Ah, okay.
Und ja. Wenn das nicht funktioniert, wird der Trainer, dieser Dominanztrainer dir sagen, dann machst du nicht genug, dann musst du noch mehr machen, dann musst du als Erster immer durch die Tür und vor dem Hund essen und dann wird das einfach immer mehr. Das meine ich damit, ne? Also du wirst dann feststellen, jeder Erfolg im Training wird natürlich dem Training zugeschrieben. Jeder Misserfolg wird dann gesagt, okay, da müssen wir mehr machen.
Ja,
so, mehr vom Gleichen. So.
Krass.
Ja, und also das ist auch für andere Trainingsmethoden, kann man sich das vielleicht auch mal so versuchen, wenn man das Gefühl hat, okay, egal, wenn es nicht funktioniert, wird nie das Training geändert, weil das wäre das, was man eigentlich machen müsste. Ne? Wenn du jetzt machst, okay, du denkst dir ein Training aus mit deinem Hund und du merkst, okay, es funktioniert nicht. Mhm. Ne? Dann hier, es gibt doch diesen Spruch, ne, es gibt kein Scheitern, nur Feedback. Ne? Dann nimmst du es, okay, es funktioniert nicht, muss ich was anderes machen. Mhm. Und wenn das nicht der Fall ist, sondern die einfach sagen, du musst mehr machen, noch mehr und noch mehr. Ne? Mhm. Dann weißt du, okay, vielleicht ist einfach das Konzept dahinter Blödsinn.
Ja, weil viele verwechseln ja dann auch wirklich Dominanzverhalten mit Sturheit. Ja, und wenn ich das jetzt gerade beim Loki sehe, also wenn wir da über die Dominanz reden, nee. Also ich glaube, der Prozentsatz von Dominanz ist bei dem so gering. Also ich glaube, der hat zu 99% keine Lust. Und der Rest, dieser 1%, ist einfach nur Sturheit. Ja, also das ist wirklich dieses so, ne, nimm ihn nicht. Also Dominanzverhalten hat er bis jetzt noch nie gezeigt.
Also, ja. Ja, und also bei unseren Schiebern ist sogar das Gefährliche, in Anführungsstrichen, das ist jetzt nicht nur bei Schieber, aber bei Schiebern ist es halt sehr ausgeprägt, dass sie eben zu Reaktanz neigen. Also das kann sein, dass du eben, dass dein Hund dir genau eine lange Nase zeigt, weil du ständig sagst, du willst als Erster durch die Tür, ne? Der spinnt, der ist total inkompetent.
Ja. Also, sagt dir, warum?
Dem werde ich mal zeigen, wie es läuft, ne? Ja, so. Genau. Und dann ist vielleicht nicht da, also der wird dann vielleicht nicht sagen, okay, dann geh du doch halt als Erster durch die Tür, aber der wird versuchen, dich hier wie Mifune auszutricksen und dir die lange Nase zu zeigen.
Richtig.
Halt, ne? So. Mit einfach Tricks anwenden, dann irgendwie doch seinen Willen durchzuziehen.
Genau, dann lege ich mich draußen mal einfach mal hin, mal gucken, was dann passiert. Ja. Dann trickst du mich halt, wie so ein kleiner Prinz, ne? Ja. Aber das hat jetzt auch nichts mit so ein territoriales Verhalten zu tun. Ne? Also das, was wir hatten es ja mal kurz angesprochen gehabt, im Urlaub hatten wir ja, also auf denselben Campingplatz war ja unser Kollege mit dabei, der Martin, ne? Und seine Familie mit seinem Husky-Mischling. Und da war es halt wirklich so gewesen, wenn die zu uns gekommen in dieses Mobile Home, und das fand der Loki gar nicht toll. Der fand das richtig beschissen. Also der hast du richtig gemerkt, der war angespannt. Ja, der war, ich würde jetzt nicht sagen direkt aggressiv, aber du hast schon gemerkt, das fuckt den richtig ab, dass der einfach da ist. Ja, der hat da richtig schon gesagt, was macht der hier? Was will der hier? Oh, wehe, du hebst das Bein hoch, dann beiße ich dir den Schniepel ab. So hat der geguckt. Und im gleichen Atemzug sind wir abends runtergegangen zu denen an den Campingwagen.
Ja.
Und da auch genau dasselbe. Der Kenai, der wollte eigentlich nichts Böses. Ja, ja. Der hat einfach gedacht so, hey, Kollege, cool, dass du da bist. Kam dann schon so ein bisschen mit dem gesenkten Kopf zum Loki an. Der lag einfach, und der Loki ist gerade ausgerastet. Also so nach dem Motto, Alter, verpiss dich, es gehört alles mir hier, alles. Und das fand der Kenner irgendwann auch nicht mehr witzig, bis die sich dann wirklich gezankt haben. Ne?
Ja.
Und da habe ich mich auch gefragt, ist das jetzt so ein Dominanzverhalten vom Loki, wo der dann sagt, mein Freund, ich bin ein bisschen älter, ich habe hier die Hosen an und alles auf dem Campingplatz gehört mir. Und auch gerade mit der Pubertät, klar, da spielen viele Faktoren, die Hitze war auch noch mit einem Grund dazu, aber die sind da teilweise wirklich aneinander geraten, die kleinen zwei. Ne?
Ja, das ist ja, also Platz und so ist ja auch eine Ressource halt, ne?
Ja,
also
etwas,
was man irgendwie eben vielleicht auch beanspruchen muss. Und also eben nicht auch wie Essen. Ne? Also das ist irgendwie jetzt ein Hund, dass der nicht sein Essen einfach freiwillig hergibt, ne, wenn er nicht satt ist, ne? Oder keine Ahnung. Ist ja auch irgendwie verständlich halt, ne? Dass er das dann, nee, das gebe ich einfach nicht her. Und dann ist es natürlich auch noch so, dass verschiedene Ressourcen vom Menschen auch noch bei der Zucht auch noch explizit gefördert wurde, solches Verhalten, ne? Gerade eben so territoriales, jetzt beim Shiba nicht so ausgeprägt, ne? Aber wenn du jetzt diese ganzen Hofhunde hast und so, ne? Und eben beim Shiba ist auch Spitz mit drin, ne? Das ist ja, sind Spitze, ne? So, Spitze sind auch oft für sowas gezüchtet worden, dass die ja aufpassen sollen. Die sollen ja sagen, hier, meins, das bewache ich irgendwie. Das ist halt, was diese Hunde, die diese Ressource für wichtig erachten, immer mehr zur Zucht verwendet und dass da natürlich solche Hunde dann eben mehr diese Ressource für Verteidigungs notwendig halten, für ist dann auch irgendwie nur klar. Aber das ist eben da auch nur so diese, das ist auch wieder diese Ressource halt. Ne? Das nichts großartig, also das ist eben wieder diese, du hast dann wieder diese Situation, ne, in der dann sich herausstellt sozusagen, ob einer von beiden in diesem Fall eben diese situative Dominanz hat, indem er sagt, okay, das ist meins und der andere sagt, ja, okay, ist deins, ist okay. Ne? Okay. So. Ne, das kannst du dann halt haben. Und aber es hat eben was mit der Zucht zu tun und es hat was mit dieser Situation zu tun. Du hast nicht, dass du einen Hund hast, der dominant ist und der sich durchsetzt, einfach nur um des Durchsitzens willen, weil er der Chef ist, sondern einfach, okay, man könnte jetzt, so funktioniert es natürlich nicht, aber ich übertreibe jetzt so ein bisschen. Man könnte jetzt sagen, der Loki hat dem, wie heißt der andere Hund?
Kenai.
Kenai, Loki hat dem Kenai gesagt, diese Ressource ist mir wichtig, ne? Ja. Ich möchte, dass du das respektierst. Ja. Und der Kenai hat dann entweder gesagt, weiß ich nicht, sehe ich nicht. Vielleicht hat er auch gesagt, so, ja, was soll ich machen? Meine Menschen wollen aber, dass ich hier bin.
So. Ich kann nicht weg. Ich gehöre doch zu denen. Ja, ja.
Genau. Und das haben die dann so ein bisschen quasi miteinander ausgerungen, sage ich jetzt mal, um da eine gemeinsame Basis zu finden. Also ausgerungen jetzt nicht im körperlichen Sinne, sondern eben, sie gucken dann ja schon, wie viel ist der eine bereit, das da hinzunehmen. Und vielleicht hat Luke dann auch gesagt, okay, wenn die sie miteinander gerungen haben, okay, der will da so viel in die Waagschale werfen, so viel will ich da jetzt auch nicht reinwerfen, denn nachher bin ich verletzt, so eine Scheiße, lass mal gut sein. So, und dass sie dann irgendwie wahrscheinlich irgendwas miteinander, sag ich mal, ausgemacht haben, wie der andere sich verhält. Ne? Okay. Also irgendwann wird Kenai wahrscheinlich ein anderes Verhalten an den Tag gelegt haben, mit dem Loki dann leben kann. Also, ja, okay, so ist gut. Ne? Oder ich habe zumindest einmal gesagt, dass es mir wichtig ist, dass es gemeins ist. So, ne?
Okay.
So ein bisschen kannst du es auch haben. Das ist, was du zum Beispiel manchmal, wenn du Hunde hast, die wirklich so ein bisschen mehr, sag ich mal, Führungsanspruch haben, ne? Und das siehst du auch daran, also ich sage jetzt hauptsächlich auch Führung und nicht Dominanz, weil das meistens mehr so Vorbildfunktion hat, ne? Die dann eher zeigen, so wie es läuft. Und oft, wenn die was haben wollen, ne, gehen die da eben nicht frontal drauf. Wie heißt sie, Maja Novak, die spricht dann immer von Störfeld. Also Maja Novak hat manchmal auch komische Ansichten, finde ich jedenfalls. Aber sie hat auch echt viele sehr kluge Sachen gesagt. Und das passt, finde ich, ganz gut zur Vorstellung, Störfeld. Die stellen sich davor, gucken den anderen nur an und kommunizieren quasi, ich gehe nicht weg. So. Das kannst du mit deinem Hund manchmal auch machen, gerade wenn du einen Hund hast, wo du ein bisschen Schiss hast, dass er vielleicht doch ein bisschen übergriffig wird. Ne? Ja. Also zum Beispiel, wenn es nicht deiner ist, halt. Ne? So kann ja sein. Wenn es nicht deiner ist, stell sich einfach dahin, mach klar, ich will das haben. Ne? So, also das merken die schon. Das musst du denen nicht sagen, aber wenn du denen sagst, hier, meins, so, und dir klar machst, ich gehe hier nicht weg. Ne? Ich bleibe hier, ich nerve dich so lange, bis du das lässt. Ja. Und dann geht der Hund meistens irgendwann.
Ja, die lassen davon ab, richtig.
Genau, und zwar eben nicht durch Gewalt oder so, sondern einfach letztlich hast du in dem Moment gesagt, ich bin sturer. Ja, genau. So, ich bleib hier, no matter what. Ja. Und dann sind die irgendwann genervt und gehen. Das funktioniert ganz gut. Das funktioniert manchmal auch mit Menschen ganz gut.
Echt, wenn man die so anguckt.
Ja, das ist mein, nee, so, das nicht, aber ich habe das einmal gehabt. Ich hatte das einmal mit einer Patientin, die wollte nicht so, wie ich will. Und ich habe mir einen abgerackert, ne, so dazu zu bringen, das zu tun, was ich will. Bis ich aber innerlich irgendwann, weil ich wollte Feierabend machen, es war kurz vor Feierabend, dachte ich, ich will weg. Und so, jetzt mach schon, ne? Geh. Nö, mach ich nicht. So. Und dann hatte ich irgendwann damit abgeschlossen und hatte so, okay, ich werde wohl länger bleiben müssen, ist egal. Und hatte dann eben genauso gedacht: so, nee, okay, habe ich ihr das auch so gesagt, so, okay. Ich werde sie so lange nerven, bis sie hier gehen. Ne? Ich werde hier stehen bleiben. Sie werden nicht einfach das hier genießen, hier zu sein. Ne? Und vorher werde ich nicht gehen. Also jetzt nicht wörtlich, aber ich habe gesagt, ich gehe hier jetzt nicht weg. Ja. Ne? So. Und hatte auch eben innerlich diese Anstellung so. Und dann hat sie auf einmal, also wirklich kurz nachdem ich das beschlossen hatte, sagte sie, okay, und ging raus. Und ich so, was? Geil. Was? Und das funktioniert mit Hunden manchmal auch. Also es ist auch mit, das ist auch ja wieder Rasse, kann man da sozusagen, ist das abhängig, welche Rasse du hast, aber zum Beispiel die alles, wo Bull drin ist, ne, Bulldogge und so, die sind mega stur. Da musst du sturer sein. Das ist der einzige Punkt. Du musst eigentlich reicht das, ne? So. Du musst auch vielleicht ein paar andere Sachen mit denen machen. Aber wenn du bei einer irgendwas, was Bull drin hat, stur bist und dir das hinter die Ohren schreibst, ich muss sturer als mein Hund sein, ne? Und dem sagst, nee, wir gehen jetzt weiter spazieren und gehen nicht zurück nach Hause, ne? So, okay. Die Hunde. Und das einfach stur kommunizierst, dann wird der Hund irgendwann sagen, ja, okay, hast recht, ich gehe dann jetzt mal.
Ja, ich habe eh keine andere Wahl. Genau. Letztendlich ist es ja so, ne?
Ja, genau.
Ja, es funktioniert auch wirklich ganz gut.
Genau, ja. Und das sage ich aber auch immer wieder, ne? Also das ist, Sturheit hilft, ne? Clown sein hilft übrigens auch. Wenn du, das habe ich gestern auch nochmal wieder festgestellt, du kannst einen Hund am besten erziehen, wenn du dich selber zum Affen machst, ne?
Ja. So. Der guckt auch, guck mal, der Blödmann, der ist so lustig. Ja. guck mal rüber, mein Herrchen, guck mal, wie bekloppt er ist, weißt du? Ja. Hey. Ja. Ja.
Aber beides hat dann eben auch ein Problem für uns, mit sich zum Clown machen, ne? Wir wollen es nicht, weil wir Angst haben, dass andere Leute uns albern finden, ne, wenn wir draußen sind, ne. Du gehst mit deinem Hund irgendwie in der Stadt spazieren, ne, willst was von dem und machst dich da zum Affen. Komm hier,
lalalala. Ach ja, das ist aber, ja gut, das liegt ja an einem selber, ne. Also mich persönlich interessiert's nicht, was andere Leute von mir denken, weil ich lebe ja mein Leben und nicht deren. Genau. Und von daher, das ist mir egal. Solange es mir Spaß macht und der Hund auch, ist so perfekt. Ich sag mal, das ist ja nichts anderes, als wenn du kleine Kinder hast, ne. Du machst ja da auch den Affen, gerade auf dem Spielplatz, ne. Du, ja, da, okay. Ja, das ist ja auch dann, da verhalten sich ja die Männer auf einmal auch wieder wie Sechsjährige oder sowas, ne, sitzen im Sandkastenspiel für, okay. Ähnlich.
Ich dachte eher gerade an was anderes, und zwar also diesen gleichen Effekt, den ich meine, mit dass du dann eigentlich nicht willst. Das ist ja auch häufig, was du im Supermarkt erlebst, ne? Wenn die Kinder einen riesen Terz machen und die Eltern daneben stehen und sagen, jetzt sei leise. Die gucken schon alle. Ja. Das Kind merkt, also natürlich nicht, das denkt das natürlich nicht so, aber das merkt halt, dass du jetzt gerade das nicht kannst, ne? Und sie können da hier wie Mifune sie austricksen, indem sie, mir ist das, den Kindern ist das auch scheißegal, die machen sich gerne zum Affen, da kennen die nix, ne?
Genau, so. Die setzen sich auf den Boden, schreien weiter.
Ja, genau.
Ja.
Ja, und das ist ähnlich mit den Hunden, die wissen natürlich auch nicht wirklich, dass du da dich nicht zum Affen machen willst und es deswegen machst, aber die merken, okay, mein Mensch ist irgendwie anders und gerade nicht so kompetent wie sonst, ne? So. Und das andere mit der Geduld ist halt, du gehst mit dem Hund spazieren, weißt, okay, ich muss gleich zur Arbeit, ne, und so. Und der Hund hat die Ruhe selbst. Der hat heute nämlich nichts vor.
Der muss nicht arbeiten.
Genau. Und da muss man so Tricks für sich finden, wie man da mit diesen beiden Sachen zurechtkommt. Dass man trotzdem sturer als der Hund ist und sich auch gerne mal draußen lächerlich macht. Und es ist dann halt so. Dann müssen die Nachbarn halt einen für verrückt erklären. So what?
Richtig.
Kannst du dir sozusagen überlegen, willst du, dass deine Nachbarn denken, du bist verrückt, oder willst du, dass dein Hund dich toll findet? Ja. Beides wird nicht funktionieren zusammen. Kannst nur eins haben, gut, ein Hund, der auf dich hört, oder Nachbarn, die dich für einen Auto, wie heißt das hier, einen eloquenten Menschen
haben. Ja.
Na gut.
Juti.
Ich hoffe, wir waren nicht zu meckerig.
Nee.
Ja, weil das mit diesem Dominanzding, das ist schon irgendwie, dass das nicht so tot zu kriegen ist. Ich meine, das ist von 1802 und es ist nicht tot zu kriegen. Das ist ja schon manchmal ein bisschen ärgerlich. Und so, oh, lass deinen Hund in Ruhe. Hör auf, den zu dominieren.
Ja.
So. Das ist dann manchmal schon ein bisschen
frustig. Ich glaube, das wird aber noch sehr lange bleiben.
Ja, befürchte ich auch. Ja. Befürchte ich auch.
Naja. Na Juti. Tja, liebe Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.